Ich möchte mit uns beten und möchte darum bitten, dass wir dazu aufstehen, soweit es das möglich ist. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Dass wir aus den vielen Stimmen, die uns umgeben, dein heraus hören. Dass wir hören, wie du rufst und veränderst. Und hinterher sagen, es ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Herr, rede, deine Gemeinde hört. Amen. Ihr wisst sicherlich, was in 12 Tagen beginnt, oder? Seid ihr dabei? Zukunftswerkstatt in der Moga vom 20. bis 22. Februar. Welche Vision hat Gott eigentlich für die Moga, für seine Gemeinde hier? Wie lautet sein Auftrag an uns? Was traut Gott dir und mir zu, seiner Gemeinde, in die er uns gestellt hat? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, braucht es alle. Es braucht die Alten und die Jungen, es braucht die Mitglieder und die verbindlichen Freunde, die außerordentlichen Mitglieder, die Freunde der Moga, alle, die im Rahmen der Moga miteinander leben und auch ein Stück Zukunft gestalten wollen, im Hören auf Gott. Ich bin gespannt darauf, dass wir die Erfahrung machen, dass wir hören, dass Gott ruft und verändert. Stell dir vor, es ist Zukunftswerkstatt und jeder geht hin und Gott ruft dich hörbar beim Namen. Stell dir vor, du hast Jesus und seine Gemeinde lieb und willst auf das hören, was der Geist Gottes seiner Gemeinde sagt. Stell dir vor, du bringst Fragen mit, die du gerne von Gott beantwortet haben möchtest. Und du bekommst tatsächlich Antworten. Stell dir vor, du willst mit anderen den Willen Gottes erkennen, auf seine Stimme hören und Gott kommt zu Wort. Er spricht Kopf, Herz und Hand an. Ich bin gespannt und freue mich sehr auf die Zukunftswerkstatt. Das wäre großartig, wenn das geschieht, dass Gott spricht und wir hören. Die Geschichte von Samuel, die wir eben gehört haben, zeigt, wir können hören, dass Gott ruft und verändert, im eigenen Leben und auch im Leben seiner Gemeinde. Hören, dass Gott ruft und verändert, braucht alle, auch alle Generationen. Ich denke an Samuel, es wird berichtet, dass er ein junger Mann ist, ein Bursch, wie man sagt. Und Eli auf der anderen Seite, ein älterer Mann, der schon nicht mehr sehen kann und doch ganz nah an Gott dran ist, mit seiner Lebensgeschichte und mit seiner Familiengeschichte. Wir erleben in dem vorgelesenen Text, dass Gott sich offenbart in einer Theophanie, also in einer Erscheinung, so wie er sich auch Mose oder Gideon und einigen Propheten offenbart hat. Und wir erleben beim weiteren Lesen, dass aus dem Kind Samuel ein Mensch wird, der über das Wort verfügt. Das heißt, von Gott beauftragt ist, im Namen Gottes mit Vollmacht zu reden. Doch vor allem ist es aber Gott, der redet. Samuel wächst zwar im Bereich des Heiligtums heran, ganz nah, und Eli ist sein Lehrmeister. Man könnte fast davon von einer Art Schule sprechen, wo man lernt, auf Gott zu hören oder wie man am Heiligtum gut dient. Aber seine Ordination, seine Indienststellung, seine Einsetzung in den Dienst als letzter Richter und auch Königsmacher für Israel ergibt sich ja nicht aus diesem Dienst, sondern aus einer Vocatio, also aus einem Reden Gottes, einer Beauftragung durch Gott, das kann man nicht lernen, auch wenn man nah am Heiligtum lebt. Die Bibel berichtet davon, dass Samuel in einer Situation und Zeit lebt, in der das Heiligtum in Betrieb ist. Der Betrieb läuft normal, die Menschen kommen zusammen, sie ehren Gott, Gott wird verehrt. Die Gemeinde Gottes funktioniert, könnte man sagen. Und die Ämter in leitender Funktion sind in fester Hand einer Familie, Eli und seine Söhne. Gemeinde als Familienbetrieb, könnte man sagen. Aber diese Gruppe hat ein Problem. Das Wort des Herrn war teuer, heißt es. Es war selten in jenen Tagen. Es gab keine Gesichte, keine Visionen, keine göttlichen Offenbarungen. Und doch war Gott ja da. Was war der Grund dafür, dass dort nichts zu sehen und zu hören und zu spüren war? Der Grund wird so angegeben, die Handlungsweise des Hauses Eli durch das Verhalten und die Schuld seiner Söhne hatten dazu geführt, dass Gott sein Angesicht verhüllt dass Gott nicht mehr spricht. Es geschah also nichts mehr von Gott aus. Aber nicht, weil Gott nichts zu sagen hätte, sondern weil der laufende Betrieb des Heiligtums und die Schuld dieser Familie Gott keinen Raum mehr ließ. Ließ keinen Raum mehr für Gottes Wort und Gottes Offenbarung. Und doch, Gott spricht, er will reden und er tut es. Bei Samuel, wenn man seine Gestalt verfolgt, im ersten Buch Samuel zum Beispiel, da wird nicht der Aufstieg eines Menschen beschrieben, aus dem etwas wird, weil er nahe am Heiligtum lebt und lernt. Bei Samuel erleben wir, dass Gott ihn ruft und beruft, in seinen Dienst stellt, bei ihm ist, ihn fördert und ihn segnet. Das geschah alles im Heiligtum, aber nicht in der Betriebsamkeit des Heiligtums. Die Szene, die hier beschrieben wird, die wir eben gehört haben, spielt früh am Morgen, so im Übergang zwischen Nacht und Tag. Die Lampe Gottes, heißt es, ist noch nicht verlöscht, doppeldeutig formuliert. Man könnte heraushören, Gott hat noch schwach etwas zu sagen, nur möchte man's hören und sehen? Fragezeichen. Gott ist noch nicht am Ende. Man könnte aber auch sagen, das gehört zum normalen Betrieb dazu. Es ist eben gerade noch dunkel und still am Heiligtum. Wenn der Tag beginnt, nimmt man die Lampe nicht mehr wahr. Diese Szene spielt, nachdem die Arbeit des Tages getan war, nachdem Samuel zur Ruhe gekommen war. Gute Nacht, Samuel, waren vielleicht die letzten Worte Elis, die Samuel hörte, bevor er sich zur Ruhe begab. Und dann geschieht dieses Merkwürdige und Irritierende, was auch Samuel zunächst nicht versteht. Dreimal ruft Gott Samuel, doch Samuel und Eli merken nicht, um wen es sich handelt, der rief. Um es herauszufinden, gab es eine letzte, vierte Möglichkeit. Eli sagt, so soll es sein, wenn er dich ruft, und gibt eine Anleitung zum rechten Hören und sagt, antworte, rede Herr, denn dein Knecht hört. Rede Herr, denn dein Knecht, dein Diener hört. In diesen wenigen Worten liegt der Schlüssel zum Hören. Und es geschieht dann ja auch. Die ersten drei Rufe sind so wie der Glockenschlag zur Viertelstunde. Der vierte Ruf ist der Glockenschlag zur vollen Stunde. Und was Samuel dann zu hören bekommt, ist ja keine angenehme Botschaft, eine echte Drohung an die Familie Elis. Gott spricht ihre Schuld an und die Strafe, die darauf folgt, benennt die Ursachen und auch die Wirkung. Siehe, ich will etwas tun, das jedem, der es hört, beide Ohren gellen lässt. Das ist ein ganz dröhnendes, was aus dem Schweigen herauskommt. Mich erstaunt, wie Eli darauf reagiert, als er das hört, diese Botschaft von Gott. Er sagt, er ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Mich erstaunt, dass Menschen trotz ihrer Schuld und ihrer Geschichte in der Nähe Gottes Hörende bleiben und zulassen, dass Gott zu Wort kommt. Er ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Wie wäre es, in der Zukunftswerkstatt der MOGA in 14 Tagen an diesem Wochenende zu sagen, es ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Mit diesem Ziel da hineinzugehen. Es ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Diese Erwartung auch zu haben und hören zu wollen. Die Voraussetzung ist, zu hören, dass Gott ruft und verändert. Also hörbereit zu sein. Entgegenzunehmen, was Gott durch seinen Heiligen Geist seiner Gemeinde in der MOGA sagt. Welche Vision hat Gott denn für die MOGA? Wie lautet sein Auftrag an uns und was traut er dir und mir in dieser Gemeinde zu? Ich glaube, ganz wesentlich ist zu hören, dass Gott ruft und verändert. Nur, wie ist das? Klappt das? Gelingt das immer? Wie können wir auf Gott hören und auf seine Stimme? Wie machen wir das? Und welche Rolle spielen dabei unsere Gefühle? Vielleicht auch die Ängste und die Erwartungen, die Freuden, unser Verstand? Kommt das wirklich von Gott? Also der Eli war sich ja im Moment nicht sicher und der Samuel wusste es auch nicht. Oder welche Rolle spielt unser Wille dabei, wenn wir Dinge entdecken? Widerstrebt uns etwas oder sagen wir, das ist das, was wir schon lange erkannt haben? Und wie können wir Gottes Stimme erkennen? Ich denke, eine gute Voraussetzung ist, zu Christus zu gehören. Wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Das heißt, die, die zu Jesus gehören, hören auch auf seine Stimme. Hören, wie ein Jünger, wie eine Jüngerin hört. Wie können wir Gottes Stimme erkennen und was ist noch erforderlich? Ich glaube, es gehört dazu auch die Bereitschaft, Gottes Willen tun zu wollen. Es kann ja sein, dass wir sagen, ich möchte ja gern hören und verstehen, was Gottes Wille in einer bestimmten Situation ist, aber er spricht ja nicht mit mir. Liegt es vielleicht daran, dass wir, wenn wir so herangehen, vielleicht gar nicht so recht hören wollen, weil das könnte ja unsere Pläne in Frage stellen. Wir könnten zwar über vieles nachdenken, diskutieren, aber wenn es dann darauf ankommt, seinen Willen zu tun, würden wir es machen? Gleichzeitig haben wir vorhin gesungen, immer mehr von dir. Deine Worte verstehen, deine Werke tun. Ich glaube, dass Gott keine Gedankenspiele braucht, die um seine Worte an uns kreisen, sondern warum sollte er auch sprechen, wenn wir nicht tun, was er uns sagt? Aber Gott möchte ja reden. Ich glaube, es braucht eine Bereitschaft und Entscheidung. Jesus, wir wollen hören und deinen Willen tun. Wenn wir uns dafür entscheiden, wird Gott zu uns sprechen und wir werden sein Reden auch erkennen. Wie können wir Gottes Stimme erkennen? Was ist noch erforderlich? Ich glaube, dazu gehört auch das Schweigen, um zuhören zu können. Ich habe den Eindruck, manchmal passiert es, dass wir entweder sagen, Herr, rede, dein Knecht hört, oder höre, Herr, dein Knecht redet. Im ersten Fall, rede, Herr, dein Knecht hört, sind wir bereit, auf das zu hören, was Gott uns zu sagen hat? Oder ist es nicht einfacher zu sagen, höre, Herr, dein Knecht redet, wenn wir Gott alles Mögliche sagen, aber er nicht zu Wort kommt? Vielleicht ist es ja auch schwierig, Gott zu Wort kommen zu lassen und dann zu hören. Lassen wir Gott die Möglichkeit, zu uns zu reden, indem wir wirklich hören? Dietrich Bonhoeffer hat das mal so beschrieben. Er sagt, es liegt im Stillesein eine wunderbare Macht der Klärung, der Reinigung, der Sammlung auf das Wesentliche. Stille vor dir ist Gnade, haben wir gesungen. Es ist ein Geschenk. Aber dieses Geschenk muss ich auch empfangen wollen. Stille vor dir, will hören, ist eine Willenserklärung. Das möchte ich wirklich tun. Wir leben in einer Zeit, in der wir ständig mit Reizen überflutet werden. Eine Welt, die übervoll ist mit Geräuschen und Bildern. Von allen Seiten sind wir damit involviert. Es greift uns von allen Seiten an. Wer in dieser Zeit lebt, unter diesen vielen Reizen, wird große Mühe haben, unter den vielen Stimmen die Stimme Gottes herauszuhören und eine gute Entscheidung zu treffen. Ich jedenfalls tue mich unendlich schwer, wenn ich enorme viele Reize um mich habe, jeglicher Art, seien sie fromm oder nicht, Gott zu hören. Für mich braucht es Stille. Es liegt im Stillesein eine wunderbare Macht der Klärung, der Reinigung, der Sammlung auf das Wesentliche, um auch eine gute Entscheidung zu treffen. Sören Kierkegaard hat das mal so formuliert. Jede Entscheidung, die in ihrer tiefsten Bedeutung gut ist, ist still, denn sie hat Gott als Mitwisser. Jede Entscheidung, die in ihrer tiefsten Bedeutung gut ist, ist still, denn sie hat Gott als Mitwisser. Wie können wir am besten auf Gottes Stimme hören? Mancher beginnt den Tag mit Bibel und Gebet. Und das ist für ihn die Form, zu hören, was Gott zu sagen hat und dann vorbereitet in den Tag zu gehen. Andere hören Musik, die Gott lobt. Und da öffnet sich etwas, auf Gott zu hören. Auch eine Möglichkeit. Mancher macht im Laufe des Tages eine Pause, um sich neu auf Gott auszurichten, damit man sich nicht im Alltag verliert. Mancher verzichtet in der U-Bahn darauf, sein Smartphone ständig zu bedienen, sondern schließt doch mal die Augen oder beobachtet die Menschen und weiß, das sind Gottes geliebte Menschen. Mancher lässt vor dem Schlafengehen diesen Tag Revue passieren und gibt ihn an Gott ab und ist damit offen für Neues. Gott spricht ja auch durch Träume. Wie ich es mache, Ich stelle mir den Wecker morgens zweimal. Nach dem ersten Wecker klingeln, sage ich, rede Herr, dein Knecht hört. Ich bete, möchte hören, was Gott mir zu sagen hat für diesen Tag. Den zweiten Wecker klingeln, stehe ich dann auf. Und wenn ich aus dem Haus gehe, sage ich, Herr, segne mich an Leib, Seele und Geist und in allen Begegnungen des Tages. So möchte ich hör- und empfangsbereit sein. Bevor die anderen Stimmen und Eindrücke Macht über mich bekommen. Also, jeder hat so seinen Weg, auf Gott zu hören, aber ich glaube, es braucht Entscheidungen, das zu tun. Wie können wir auf Gottes Stimme hören? Hörst du die Stimme deines Herrn und bist du bereit, seinen Willen zu tun? Wer in den Kalender schaut, merkt, vielleicht war es ein glücklicher Zufall, dass wir die Zukunftswerkstatt genau auf diesen Termin gelegt haben, vom 20. bis 22. Februar. Denn zwei Tage zuvor, am 18. Februar, ist Aschermittwoch. Die Fastenzeit beginnt. Wir erinnern uns, Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und fastete. Dann konnte er den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, erfüllen. Dann wusste er von Gott, was er zu tun hatte. In dieser Zeit klärte sich viel in der Fastenzeit, auch mit allen Versuchungen. Aber der Auftrag wurde klar. Wie wäre es, wenn wir als Gemeinde diese Zeit von Aschermittwoch bis Ostern und mittendrin die Zukunftswerkstatt, das, was wir jetzt darauf hindenken und erbitten und das, was noch nachwirkt, bewusst leben. Vielleicht hat jemand Ideen, die er mitteilen möchte. Lass uns darüber reden. Eine Möglichkeit wäre, am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr zum hörenden Gebet zu kommen. Da kann man das miteinander üben. Nach dem Motto, rede Herr, deine Gemeinde hört. Rede Herr, dein Knecht hört, sagte Samuel und Gott sprach auch zu ihm. Und was Gott zu Samuel sprach, war für Samuel sicher unangenehm und noch mehr für den Eli. Es kann passieren, wenn wir auf Gottes Stimme hören, dass er nicht nach unserem Munde redet und manche Überzeugungen, die wir bis jetzt haben und was wir für richtig halten, in Frage stellt. Es kann passieren, dass Gott nicht das bestätigt, was wir immer geglaubt haben und für richtig hielten. Aber, wie haben wir gesungen, Worte der Wahrheit kommen von dir. Und Gottes Stimme sagt immer die Wahrheit. Ich finde es erfreulich, dass Eli trotz der unangenehmen Botschaft, die ihn erreicht und auch seine Familie direkt trifft, deutlich macht, worauf es ankommt, wenn Gott spricht, wenn wir sein Reden verstehen und auf ihn hören wollen. Und damit möchte ich schließen. Eli sagt, er ist der Herr. Er tue, was in seinen Augen gut ist. Ich glaube, das ist ein gutes Ziel, in die Zukunftswerkstatt und diese Prozesse hineinzugehen. Es ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Und sich darauf zu freuen, dass Gott Gutes bereithält, aber das auch hören und sehen zu wollen. Dazu gehört die Bitte, rede Herr, deine Gemeinde hört. Amen.